Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
In der heutigen Sendung tauchen wir zuerst mal ein in die sehr komplexe, experimentelle Welt von Mirar und ihrem aktuellen Album Gradus ad Parnassum. Danach widmen wir uns einer besonderen Einspielung von Simeon ten Holts Canto Ostinato, interpretiert vom Metropolis Ensemble, Eric Hall und der Sandbox Percussion. Unser philosophisches Thema ist heute die Kunst des Zweifelns. Und zum Schluss testen wir ein sehr verbreitetes alkoholfreies Bier, nämlich das Beck's Blue. Das hört ihr, wenn ihr uns im Internet hört. Und damit gebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir kommen auch direkt zu Mirar und Gradus ad Parnassum. Ja, wie soll ich sagen? Es gibt Metal und es gibt Mirar. Ne, also das sind nochmal was Spezielles. Es ist ein französisch-norwegisches Duo um Leo Valtremas und Marius Elfstedt. Und die machen Musik, als hätte jemand irgendwie eine gotische Kathedrale inmitten eines Erdbebens zusammengeklöppelt. So ungefähr hört sich das an. Die gibt es seit 2023 und die loten immer wieder so ein bisschen die Grenzen zwischen Progressive Metal, Djent, ja, und diesem sogenannten Thal-Sound aus. Es ist düsterer, rhythmisch komplexer Metal, aber das ist noch viel mehr als das. Denn wir finden auch klassische Elemente in dieser Musik statt. So. Und weil nun mal Mirar mehr sind als ein weiteres technisches Metal-Projekt, ist ihre Musik deswegen auch so faszinierend, weil es nämlich eine ungewöhnliche Verbindung von Präzision und beinahe klassischer Eleganz ist. Und ich finde, das kommt auf diesem Album, da kommen wir ja noch im Laufe der Sendung drauf, wenn wir es rezensieren, ganz besonders zum Tragen. Zwischen tief gestimmten Gitarren tauchen dann nämlich plötzlich Klavier, Cembalo oder sakral wirkende Harmonien auf. Es entsteht ein Klangbild, das ebenso bedrohlich wie schön ist, als würde Bach in einem Industriegebiet spazieren gehen. So ungefähr. Interessant dabei ist, dass die beiden Musiker immer wieder betonen, dass sie nicht nur den klassischen Metal bedienen, sondern dass klassische Musik, Jazz und sogar elektronische Musik zu ihren Inspirationsquellen zählen. Und genau deswegen klingt Mirar, wie es eben klingt, nämlich wie Mirar. Wir haben ja schon das ein oder andere Album hier besprochen und diese Band auch mehr oder weniger immer mal wieder abgefeiert, und zwar ziemlich, wenn man mal ehrlich sein darf. Und nun gibt es eben ein neues Album. Es ist erschienen im Mai 2026, also zum Zeitpunkt dieser Sendung in diesem Jahr. Und schon der Titel ist ein Versprechen, nämlich Gradus ad Parnassum, Stufen zum Parnass, verweist auf den Berg der Musen in der griechischen Mythologie, also den Ort, an dem Kunst und Inspiration zu Hause sind. So. Seit Jahrhunderten gibt es das. Es steht dieser Ausdruck für mühsamen Weg zur Meisterschaft, ne? So zum das ganze Meisterschaft zu beherrschen. Ja, und diese Botschaft, da gilt es nun eben nicht den schnellen Erfolg zu suchen, sondern über Disziplin, Geduld und unzählige kleine Schritte jenen zu erreichen. Das ist sozusagen so ein bisschen das, worum es bei diesem Album geht. Und dass nun ausgerechnet Mirar, also so ein Album so nennt, ist in diesem Fall kein Zufall, denn das Ganze klingt wie ein Versuch, mal wieder Extreme miteinander zu versöhnen und zu verbinden. Auf der einen Seite stehen die charakteristischen tiefgestimmten Gitarren, die schon erwähnten, diese kantigen Rhythmen und die fast schon maschinenhafte Präzision, und auf der anderen Seite tauchen barock anmutende Harmonien und klassische Satztechniken auf. Und so wirkt das Ganze fast schon wie so ein Dialog aus zwei Jahrhunderten. Hier der Lärm der Gegenwart und dort die Ordnung der Tradition. Und wir haben es auf diesem Album mit einer Sängerin zu tun, mit Lovise Espeland. Die ist auf dem letzten Stück des Albums zu hören und auch auf dem ersten. Also auch mal wieder was Neues bei Mirar. Ich weiß gar nicht, ist es das zweite oder dritte Album, was wir jetzt besprechen? Es ist auf jeden Fall mal wieder ein bisschen anders.
Das stimmt, das ist wirklich schon wieder ein bisschen anders. Mhm. Spricht natürlich auch dafür, dass Mirar sich weiterentwickelt. Mhm. Das ist zu erwarten bei so ambitionierten Musikern. Und ich finde auch, sie haben nochmal einen Schritt weiter getrieben, was so das Konzeptuelle angeht. Weil Gradus ad Parnassum wirklich sehr aus einem Guss wirkt, wie ein großer Block. Du hast schon gesagt, ne, diese Stufen zum, wie hieß er noch gleich? Parnass einfach. Mhm. hoch, die merkt man, und ich fühlte mich immer so ein bisschen an auch an Videospieldramaturgie erinnert, ehrlich gesagt, weil die Stücke häufig so ruhig anfangen, sich dann wirklich steigern bis zu zumindest meiner leichten Überforderung, manchmal auch nicht nur leicht, und zwischendurch aber auch immer wieder Luft lassen zum Erholen, damit man halt bei der nächsten Überforderung wieder ein bisschen Platz hat und ein bisschen Puffer, um sich drauf einzulassen. Die Tracks gehen auch relativ ineinander über, also auch insgesamt. Die EP hat eine ganz schöne Dramaturgie, nicht nur die Songs in sich. Motive kehren teilweise wieder. Dann, du hast schon gesprochen von Louise Espeland, die das Ganze quasi auf und zu macht. Fand ich auch einen sehr schönen Bogen. Und eigentlich mit meinen Lieblingssongs auf diesem Album, die beiden mit ihr. Wunderschön gemacht. Und sehr laut und sehr, sehr lärmig gemacht. Und spannend fand ich hier auch noch jetzt zum Thema Konzept eine kleine Ergänzung zu dem Titel. Denn ich las, dass Gradus ad Parnassum gleichzeitig auch der Name ist eines berühmten Kontrapunkt-Lehrbuches, das es im 18. Jahrhundert wohl mal gab. Mhm. Fand ich auch wieder spannend. Das heißt, da hat man auch noch ein bisschen Geschichte mit reingepackt. Und das lesen wir dann auch immer wieder bei den Tracks, bei den einzelnen Stücken und wie sie heißen. Da gibt es eine Menge literarische und religiöse Anspielungen oder zumindest irgendwie Gedanken, die man damit drauflegen kann, was der Song vielleicht zu bedeuten haben könnte. Also Raskolnikow erinnert ein bisschen an Dostojewskis Schuld und Sühne, gibt es einen Charakter. Loyola kenne ich selber nicht, habe ich aber mal versucht nachzuschlagen. Da gibt es so einen Ignatius von Loyola und auch norwegische und skandinavische Referenzen im Allgemeineren lassen sich finden. Super spannend. Also ich glaube, wer hier ein bisschen tiefer reingeht, kann sich da noch einige Referenzen zusammenreimen. Dafür reichte meine Zeit in der Recherche für das Album nicht, aber mit Sicherheit spannend, dass sie da also auch noch eine Menge weitere Level an Bedeutung reinpacken. Auch das durchaus zu erwarten bei einer so ambitionierten Band wie Mira. Und ihr Klang, um darauf zu kommen, du hast schon viel beschrieben mit Soul, Avantgarde, Metal, viel, aber auch klassische Klänge. Ich fand auch, dass sehr viel oder so ein Dubstep-artiges, dieser harte Drop oder manchmal hätte ich schon fast Breakdown genannt, den sie da mit reinbringen. Es gibt immer diesen Moment, wo sie einen fallen lassen. Fand ich super spannend. Hat auch so eine ganz bestimmte Ästhetik irgendwie bei Mira. Und die rhythmischen Brüche, diese unfassbar tief gestimmten Gitarren teilweise und du hast es auch schon angesprochen, teilweise jetzt auch ganz andere Instrumentierung, als wir zuletzt bei ihnen gehört haben. Super spannend. Die Produktion fand ich dafür auch wieder gewohnt detailverliebt. Also da ist wirklich, da sitzt alles genau da, wo es hin soll. Egal wie anstrengend es wird. Also das ist wirklich genau so gewollt, das hört man. Faszinierend. Gleichzeitig, um auch ein bisschen Kritik zu bringen, ich fand es wirklich anstrengend. Ich fand es um einiges anstrengender als das letzte Album. Und auch um einiges schwerer irgendwie einzuordnen, weil so viele Klangexperimente gemacht werden und manchmal es auch schon sehr, also die Spannung so hart wechselt, dass ich nicht immer wusste, also es ist manchmal für mich emotional gekippt in halt nicht irgendwie sehr aufwühlend und berührend, sondern manchmal war es einfach fast nur beeindruckend in so einem sensationellen Sinne. Da habe ich mich oft gefragt, ob das einfach für das Experiment, ob sie manche Sachen auch einfach für das Experiment gemacht haben. Wie kommt das an? Wie empfinden Leute das? Wo gehen wir da weiter? Ne? In welche Richtung? Vielleicht ist das so ein bisschen die EP des Weiterfühlens, wo es für Mira hingehen kann. Das weiß ich nicht. Kam mir häufiger mal so vor, weil die letzten Alben irgendwie ein wenig einfühlsamer wirkten und genau. Viel mehr Worte habe ich dazu nicht, konnte es nicht besser beschreiben, aber irgendwas daran kam mir schwieriger vor. Nicht unbedingt mit weniger Dringlichkeit, aber mit einer ganz anderen Art von Dringlichkeit irgendwie. Ich weiß nicht. Genau. Insofern beeindruckendes Album. Für mich aber nicht mein Lieblingsalbum von Mira bisher.
Interessant. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, Mira hatten wir schon öfter, aber noch nie mit Stimme, also mit Gesang, ne? Und auch noch nicht mit Field Recording. Und das ist der Grund, oder wir wissen einfach, dass Mira ja auch wahrscheinlich diesen Anspruch haben, dass das Album, naja, oder dass Komplexität nicht einfach nur nach Mathematik klingen muss. Diese Stücke sind technisch natürlich enorm anspruchsvoll, verlieren aber meiner Meinung nach durch diese neuen Aspekte, die sie da reinbringen, gar nicht mal immer so ihre emotionale Wirkung. Man hört keine Virtuosität ihrer Selbstwillen, sondern Klanglandschaften, musikalische Texturen, die eine Geschichte erzählen. Ohne ein einziges Wort zu brauchen, außer beim ersten und beim letzten Titel. Und das hatten wir ja hier schon oft. Und wir werden ja auch nicht müde, das zu erwähnen. Mira funktioniert, also das dass man keine Texte braucht, um irgendwelche Sachen zu transportieren. Mira funktionieren nicht chaotisch, auch wenn es sich manchmal so anhört und manchmal auch so den Anschein hat. Sie lassen uns das Chaos erleben. Weil aus dieser Dissonanz, die ja auch immer wieder da ist, entspringen Melodien. Aus vermeintlichem Lärm entsteht eine Geschichte. Und das zeigt, dass sich selbst im vermeintlichen größten Krach noch eine Form von Harmonie verbergen kann.
Das stimmt.
Und gerade darin, finde ich, entsteht nämlich etwas ganz Merkwürdiges bei Mira, nämlich Schönheit. Hinter diesem ganzen Getöse verstecken sich wunderschöne Melodien. Und gerade das macht, finde ich, bei Mira immer den Reiz aus. Das hat sich nämlich nicht geändert. Mira zitieren die klassische Musik ja auch nicht nostalgisch, sondern weil es passt. Sie nutzen das Ganze ja nur als Material, das sie dann mit den Mitteln des modernen Metal neu interpretieren. Man hat so ein bisschen das Gefühl, als würden Bach und Meshuggah plötzlich dieselbe Sprache sprechen. So, als hätten die zusammen ein Stück geschrieben oder immer wieder abwechselnd. Und dann ist da eben noch Louise Espeland. Eine unfassbar schöne Stimme, die sie da hat. Wirklich toll. Und mal abhängig vom ersten und vom letzten Stück ist dieses Albums dann auch mehr als ein beeindruckendes Instrumentalalbum. Es ist ein Mira-Album, dem wieder neue Dinge hinzugefügt werden. Ich mag diese neuen Dinge sehr und ich habe auch mal wieder was festgestellt bei Mira, nämlich, dass für mich EPs besser funktionieren als LPs bei denen. Weil sie in der etwas kürzeren Form der EP alles das unterbringen können, was unterzubringen ist. Und bei der LP oder bei dem Album, bei einem Album, eine Playlist in Albumlänge oder wie man das auch immer nennen möchte heute, da finde ich, franzt es dann manchmal ein bisschen aus und zieht sich manchmal ein bisschen. Hier ist wieder alles auf dem Punkt und genau wie es sein soll, das gefällt mir immer ein bisschen besser, als wenn sie Alben machen. Ich fand es wirklich gut, ob es dann am Ende des Tages bei mir dafür reicht, dass sie bei den Alben des Jahres mitspielen. Ich denke, nein. Nun, dieses Album ist, wie schon erwähnt, in diesem Jahr erschienen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, das läuft sehr schnell, ist aber für mich auch nicht bei den Alben des Jahres dabei.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Auch bei mir rennt dieses Album nicht ganz, sondern es läuft sehr, sehr, sehr schnell. Und das heißt, wir haben gehört von Mira das Album Gradus ad Parnassum und es gab ein sehr schnelles Läuft von Jenny und ein ebenso schnelles Läuft von mir.
Damit kommen wir zu unserem zweiten Album und kommen wir erstmal zu Simeon ten Holt. Das war ein niederländischer Komponist, geboren 1923, gestorben im Jahre 2012, der sich immer so im Feld zwischen minimaler Musik, serieller Musik und einem sehr eigenwilligen, offenen Formdenken bewegt hat. Sein bekanntestes Werk ist wohl Canto Ostinato, darum soll es heute auch gehen. Komponiert hat er das Ganze in den 1970er Jahren, ist 76 fertiggestellt worden und ist ja ein Werk, das sich über sehr, sehr viele Wiederholungseinheiten entfalten kann. Die Sections genannt werden, die hören wir später in der Sendung auch noch. Ostinato bedeutet auch in der Musik, für alle, die damals im Musikunterricht nicht so zugehört haben, einen hartnäckig wiederholten Baustein sozusagen. Und ten Holt nimmt dieses Prinzip in seiner in seinem Stück auch sehr beim Wort. Also unser Cantico Ostinato hier besteht aus einem relativ, aus vielen relativ kurzen musikalischen Segmenten, die halt immer wieder und von den Aufführenden auch unabhängig oft wiederholt werden können, überschneidend, variieren, zeitlich gedehnt werden können. Und das Stück ist auf diese Art und Weise halt modular gedacht. Es gibt nicht unbedingt eine fixe Dauer, sondern Aufführungen können von ungefähr einer Stunde bis zu mehreren Stunden gehen. Das ist schon mal ein spannendes Konzept. Die klassische Besetzung dafür sind mehrere Tasteninstrumente. Häufig wird das wohl aufgenommen mit mehreren Klavieren oder auch elektronischen Orgeln. In den Niederlanden ist das, also vor allem wohl eine Aufnahme mit vier Klavieren, zu einer Art Kultphänomen geworden und relativ bekannt. Ich kannte ehrlich gesagt Simeonchen heute noch gar nicht, bevor wir ihn für diese Sendung uns angehört haben.
Ich auch nicht.
Ja, aber gut, es gibt ja manchmal einfach so lokale Dinge, die total bekannt sind. Und dann denkt man sich, wie bei uns ein bisschen, wie ist das, heißt das nochmal, was wir immer alle zu Silvester schauen? Dinner for One.
Ja, genau. Dinner for One, ja.
Kennt sonst niemand, aber in Deutschland kennt es jeder. Vielleicht ist das auch so ein Ding, man weiß es nicht. Jedenfalls gibt es jetzt eine neue Einspielung von eben diesem Canto Ostinato von Simeonchen Holt und zwar von... Und zwar vom Metropolis Ensemble, Eric Hall und Sandbox Percussion. Das Metropolis Ensemble kommt aus den USA, hat sich auf zeitgenössische und genreübergreifende Projekte spezialisiert. Eric Hall ist ein Musiker und Produzent, der unter anderem durch halt sehr interpretierende Bearbeitungen von... Mein Gott. Entschuldigung. Eric Hall ist ein Musiker und Produzent, der...
Du weißt, dass ich das alles nicht schneide, ne?
Ja, ist okay.
Also, weil du immer wieder neu ansetzt.
Gewohnheiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, es tut mir sehr leid, vor meinem Fenster ist heute. Also, die absolute Hölle los. Das, also, da verzieht mein Haus auf Land. Also wirklich. Irgendwann brauche ich mir so eine Kabine, weißt du? So eine Aufnahme.
Ich sehe schon die ganzen gestressten Landbewohner irgendwann wieder in die Stadt ziehen.
Ist zu laut hier.
Ist zu laut hier.
Wir wollen zurück in die Stadt. Ach ja. Ja, du, wenn die Städte wieder für Fußgänger gemacht werden, dann ist das vielleicht wirklich so. Ne? Dann ist es da ruhiger als hier.
Auf jeden Fall.
Gut, also zurück zu Eric Hall. Musiker und Produzent. Hat sich vor allem durch sehr interpretierende Bearbeitungen von minimaler Musik, vor allem von den klassischen Klassikern minimaler Musik, einen Namen gemacht und hat eine sehr, zumindest der Presse nach, eine sehr feinsinnige Aufnahmeästhetik. Und Sandbox Percussion ist ein Schlagzeugensemble, das sich auch auf zeitgenössische Werke konzentriert. Passt also alles ganz gut zusammen und deutet auch schon an, ne, hier gibt es keine super klassische Interpretation, sondern eben eine Neuübersetzung von Canto Ostinato und auch ein etwas erweitertes Klangfeld, weil hier eben nicht nur irgendwie vier Tasteninstrumente zum Einsatz kommen, sondern auch eine Menge Percussion und einiges mehr. Eigentlich ganz spannend, oder?
Ja, voll.
Ganz angetan.
Also ich kannte den natürlich auch nicht. Ich kannte das Stück auch überhaupt gar nicht. Also völlig überrascht, was hören wir? Wir hören Vibraphon, wir hören Marimba, wir hören Glockenspiel, Piano, Holzbläser und Streicher. Nun, das Stück ist ja sehr repetitiv. Das Stück ist, wie du schon richtig gesagt hast, in Sections aufgeteilt. Wir hören schöne Melodien, die sich ebenso wiederholen, immer mal wieder. Wir hören immer wiederkehrende Rhythmen und ich finde, man hört, dass der Komponist aus den Niederlanden kommt.
Woran hörst du?
Ja, das kann ich nicht erklären. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde, das erinnert immer mal wieder auch sowas, was Herman van Veen macht. Der macht so ähnliche Melodie ab, so ähnliche Harmonien. Da gibt es so einige Gemeinsamkeiten. Die Musik hat was Niederländisches und ich kann es nicht beschreiben. Was auch immer es ist, sei es der Rhythmus, sei es die Melodie oder beides oder was auch immer. Das Ganze lehnt sich auf jeden Fall sehr stark an Minimalmusik. Also Erik Satie hätte seine Freude an diesem Stück. Er wäre entzückt, sozusagen. Es macht unendlich viel Spaß, dem Ganzen zuzuhören. Und so sehr die Wiederholungen einen auch immer wieder malträtieren, in Anführungszeichen, also immer wiederkehren, so sehr stört es auch überhaupt gar nicht. Im Gegenteil. Also ich saß wirklich da, lauschte den gar eigenartigen Harmonien oder diesen schönen Harmonien, die es hier zu entdecken gibt, deren Abfolge auch sehr eigen ist, aber immer wieder wunderschön. Die MusikerInnen sind allesamt ausgezeichnet. Nichts, was einen überrascht natürlich auch bei solchen Sachen. Hier spielt einfach ein hervorragendes Ensemble zusammen und die Produktion ist erwartungsgemäß toll und zwar unfassbar toll. Wirklich, aber wirklich richtig gut. Auch wenn das bei dieser Art von Musik auch nicht immer eine Überraschung ist. Die meisten klassischen Stücke sind ja nun mal gut produziert und oder hervorragend, muss man sagen. Aber ich bin ja in der glücklichen Situation, eine HiFi-Anlage zu besitzen. Und was da rauskommt, ist wirklich unfassbar. Das ist wirklich so, so schön einfach und gut produziert. Und das hat mich dann doch nachhaltig beeindruckt. Also da muss man wirklich lange suchen, bevor man was findet, was wirklich so en point produziert wurde. Ich habe das sofort auf Platte bestellt, natürlich. Und wie sich das gehört. Zwischendurch fühlt man sich so ein bisschen an Tschaikowski erinnert, wahrscheinlich wegen des in Anführungszeichen Glockenspiels, obwohl das bei Tschaikowski an Celesta ist. Aber es erinnert so ein bisschen daran. Melodien, hatte ich ja schon gesagt, sind unglaublich. Ich wurde von diesem Album im Laufe der Zeit immer mehr gefangen genommen und ich habe heute tatsächlich vor der Sendung dieses Stück, also dieses Canto Ostinato, in allen Variationen und Ausführungen gehört, die es so gibt. Also ich habe mir dies angehört und nochmal die Version und die auch nochmal und live und was weiß ich was nicht alles. Das hat mich schon total in seinen Bann genommen, das Ganze. Es gibt ja auch eine Dramaturgie auf diesem Album, das darf man ja auch nicht vergessen. Denn im Laufe der Zeit werden die Stücke oder sagen wir mal die musikalischen Szenen immer intensiver. Das Ganze intensiviert sich natürlich durch die Wiederholungen, aber auch durch das intensivere Spielen der MusikerInnen. Durch Hinzufügen von Instrumenten im Laufe des Songs oder der Songs. Und natürlich auch Crescendo hier und Decrescendo da. Also es ist nicht nur eine Entdeckung, dieses Album, das alles ist eine Entdeckung. Dieses Ganze ist eine Entdeckung, also das Stück selber, aber auch wie sie es hier interpretiert haben, die MusikerInnen. Das ist ein absolutes, großartiges Album. Ich war teilweise total geflasht und ich saß einfach vor meiner Anlage, habe Gänsehaut bekommen und war begeistert, muss ich sagen. Und ich finde, die Melodien sind auch teilweise total emotional, total schön.
Ja, ja. Total. Da bin ich völlig bei dir und ich musste gerade sehr kichern, weil ich es auch, also nicht auf Schallplatte, weil ich habe leider keinen Schallplattenspieler, aber
das ist auch ein unhaltbarer Zustand.
So ist das. Nein, aber sonst muss ich sagen, ich nehme immer die, wenn ich von Bandcamp oder irgendwo was kaufe, meistens die bessere MP3-Version, weil ich weiß, die meiste Musik höre ich unterwegs oder so, wo die Details sind schön, aber so auch mal zu Hause in Ruhe, aber dann spare ich ein bisschen Speicherplatz. Dieses Album habe ich tatsächlich auch als Wave runtergeladen, volle Kanone, weil sich das absolut lohnt. Hervorragende Produktion, Wahnsinn, was es da alles zu entdecken gibt und wie lange man das auch hören kann.
Ja.
Trotz oder wegen dieser vielen Wiederholungen, also das kann man wirklich einfach den ganzen Tag durchlaufen lassen und denkt immer wieder, ach guck mal, ach das. Also ja, wunderbar. Also ich würde wirklich sagen, jeder, der auch nur ansatzweise irgendwie klassische Musik, Ambient, Post-Rock oder sonstige Dinge, die sich ein bisschen in die Länge, also in der Länge ihre Schönheit haben, gerne mag, muss dieses Album hören und diese Aufnahme wirklich, wirklich toll gemacht.
Eigentlich sollen alle das hören.
Alle. Das stimmt auch, alle, die uns hören, die sind da sowieso also offen genug
für. Ja, von sowieso.
Ja. Und es ist wirklich nicht anstrengend. Also, weil der Klang so angenehm ist, glaube ich, dass auch jeder, der gar nichts damit zu tun hat, zumindest, also klar, dem Pop- oder Schlagerhörer mag es vielleicht schnell langweilig werden, aber der Klang ist angenehm genug, dass man da durchaus sagt, ach ja, das ist aber nett. Selbst wenn man gar nichts versteht oder jetzt sich nicht dafür begeistern kann. Ja, tolle Sache. Und ich habe schon so eine Idee, wo wir das Ganze einordnen auf unserer Skala von steht, läuft und rennt, denn das Ganze ist in diesem Jahr erschienen. Also bei mir ist das auf jeden Fall mit bei den Alben des Jahres spielt.
Auf jeden Fall.
Mit.
Auf jeden Fall. Das ist bei mir auf jeden Fall in der engeren Auswahl und das bekommt aber dermaßen Rent.
Ja. Bin ich sofort dabei, das gibt ein Rent. Also, reden ist schwierig. Canto Ostinato von Simon Tinholt, gespielt vom Metropolis Ensemble, Eric Hall und Sandbox Percussion, hat ein Rent von Thorsten bekommen und ein Rent von mir. Und ist auf allen Shortlists.
Also, so nämlich. Herrlich.
Das ist richtig spannend.
Ja, ich freue mich auf das Album.
Mhm.
Also das
ist bestimmt auch schön gemacht.
Auf das Album Vinyl ist ja, ich habe ja gelernt, das muss ich aber nochmal recherchieren. Du kennst doch Dingsbums Kelly. Von der Kelly Family, der Kleine, wie heißt er denn noch?
Der Kleine ist, glaube ich, Angelo
ja.
oder so.
Ja, genau. Das ist ein absoluter Nerd. Mhm. Das ist ein absoluter Vinyl-Nerd. Und überhaupt und sowieso. Und Musik-Nerd auch. Mhm. Völlig abgefahren und voll guter Typ. Und der hat gesagt, MP3 wäre, das hat das Fraunhofer-Institut, die haben das ja erfunden damals, die haben gesagt, das ist alles kein Problem, das Gehirn rechnet das, was fehlt, dann wieder dazu. Und das stimmt auch. Das macht das Hirn auch. Und genau da liegt das Problem bei MP3, weil das Hirn die ganze Zeit an dementsprechend am Arbeiten ist und du überhaupt nicht zur Ruhe kommst, weil das Hirn die ganze Zeit damit beschäftigt ist, die Dinge hinzuzurechnen, die fehlen. Mhm. So, und das muss ich aber nochmal rausfinden, ob das wirklich alles so, ich bin da ja immer erstmal ein bisschen skeptisch, was so Sachen angeht, aber das kann natürlich, das hört sich erstmal logisch an. Und deswegen ist Schallplatte neben all den ganzen anderen Gründen so entspannt, weil da muss man nichts zurechnen.
Hm, ich verstehe.
Muss ich aber nochmal recherchieren, ob das alles so. Aber mir erstmal erschloss sich mir das, aber ich genieße das nochmal mit Vorsicht.
Okay, finden wir raus. Passt aber hervorragend als Übergang ne? zu unserem philosophischen Thema.
Es ist der reine Weltübergang.
Der reine Weltübergang. Kommen wir zur Kunst des Zweifels. Zweifelns, fast das Gleiche. Zweifel haben im Alltag ja erstmal, würde ich sagen, eher schlechten Ruf, also gelten als hinderlich. Wer zweifelt, der zögert, der ist vielleicht unsicher, der kommt nicht vorwärts. Und wir wollen ja anscheinend immer alle vorwärts kommen, schneller, höher, weiter. In der Philosophie dagegen sind Zweifel oft Startpunkte und Motor des Denkens. Den Gedanken fand ich ziemlich spannend. Kommen wir aber erstmal zu dem einen oder anderen Philosophen bzw. Philosophin. Bei Zweifel musste ich als erstes an Descartes denken. Er stellt ja die berühmte Frage, was eigentlich bleibt, wenn man an allem zweifelt, also an der Existenz von eigentlich ungefähr allem, inklusive Sinneswahrnehmung oder sogar an der Mathematik. Und für ihn ist dann der radikale Zweifel der Weg zu einem eigentlich unumstößlichen Ausgangspunkt, nämlich dem denkenden Ich. Ne? Kennen wir alle, cogito ergo sum. Das war in der Antike aber auch noch nicht anders. Die Pyronier zum Beispiel, die kannte ich vorher noch gar nicht, habe ich beim Thema Zweifel erst kennengelernt, die sehen im Zweifel überhaupt eine Möglichkeit zur Ataraxie, also zur Gelassenheit. Wer also für sie erkennt, dass viele Fragen gar keine eindeutige Antwort haben oder haben können, der kann dann lernen, Urteile vorläufig auszulassen und sich so von Dogma und diesem verkrampften, ich muss jetzt wissen, was wahr ist, zu lösen. Auch eine spannende Haltung. Aber wir wären ja nicht diese Sendung, wenn wir nicht zumindest einmal kurz über Albert Camus und Hannah Arendt sprechen. Denn auch da, wir können es eigentlich mit jedem Thema verbinden. Ich muss immer über uns lachen irgendwie, dass die beiden eigentlich bei allem vorkommen. Aber man kann sie vielleicht auch deswegen, weil wir uns so viel mit ihnen beschäftigt haben, irgendwie auch alles anwenden, oder? Das ist also Camus und sein Absurdes. Es stellt natürlich auch so eine tiefe Sinnfrage, dass wenn die Welt keine eindeutige Antwort gibt auf den Sinn des Lebens, dann erzeugt das eine gewisse Spannung. Und mit Camus kann man dann aber einfach bei genau diesem Zweifel bleiben. Man kann das Absurde akzeptieren und trotzdem bewusst leben. Also da ist der Zweifel eigentlich eingebaut in die ganze Lebensweise, weil man ernst nimmt, dass halt ganz vieles nicht klar ist, nicht feststeht und dass man genau deswegen und dennoch handeln kann. Ganz ähnlich ist das bei Hannah Arendt. Sie spricht ja auch von einem inneren Dialog mit sich selbst.
Oh ja, das Zwiegespräch mit sich selbst.
Richtig, ich finde das auch so ein schönes Wort, Zwiegespräch, oder? Das ist wie, man ist gespalten, aber trotzdem ist man irgendwie zwei.
Ja, das ist die Subjekt-Objekt-Spaltung.
Richtig. Ich finde das auch wunderschön, muss man viel öfter machen. Und das enthält Zweifel ja schon als Funktion, weil worüber sollte man reden übereinander als über Sachen, an denen man zweifelt? Man muss sich gegenseitig widersprechen, da steckt also der Zweifel schon irgendwo drin. Man stellt die eigenen Motive in Frage, man prüft, ob man mit den eigenen Handlungen leben kann und will oder vielleicht in Zukunft anders handeln muss. Und das ist dann natürlich, wie immer bei Hannah Arendt, auch politisch relevant, weil wer nicht zweifelt, wer nicht fragt, kann ich das verantworten, was ich hier eigentlich tue, der wird anfällig für Mitläufertum, da sind wir wieder bei Dogma, da sind wir wieder bei unkritischem Übernehmen von irgendwelchen Parolen und Dingen, die man vielleicht besser hinterfragt hätte. Sprich, als informierter Bürger muss man zweifeln, man muss innehalten, bevor man sich in irgendwelchen dogmatischen Bewegungen und Ideologien verliert. Fand ich alles ganz spannend. Natürlich haben auch die Stoiker viel dazu gesagt. Das war aber viel Wiederholung von all dem, was ich gerade zusammengefasst habe. Schön fand ich dabei den Gedanken, dass halt Zweifel der Punkt ist, wo sich Philosophie und Alltag irgendwie treffen, weil nur wer zweifelt, aus dieser völligen Selbstverständlichkeit des Wissens oder des vermeintlichen Wissens heraustritt. Und das ist der Moment, in dem echtes Denken im Sinne von Philosophie eigentlich erst stattfinden kann. Das war nicht. Ja. War diesmal sehr eng mit der Grunddisziplin irgendwie der Philosophie verbunden, fand ich. Das
ist ja auch Zweifels. Eine. Ja. Ja. Genau. Man darf übrigens diese Zweifel nicht mit dem verwechseln, was die AfD macht. Ne?
Also und nicht Skeptiker. Ja, oder was leider das Wort Skeptiker wurde ja auch ein bisschen
mittlerweile, ja.
Geklaut.
Ja, leider schon. Man muss das wirklich so sagen. Ne? Also es geht nicht darum, Tatsachenfakten in Frage zu stellen. Mhm. Nicht wahr? Das geht natürlich nicht, ne? Weil wir müssen uns schon auf irgendwas einigen, sonst können wir nicht weitermachen. Da hat Kant schon recht. Also die Schwerkraft in Frage zu stellen, ist halt Quatsch. Das ist halt Blödsinn. So. Alles andere ist natürlich gut, weil der Zweifel ist eigentlich Grundlage sämtlichen Denkens. Und wir hatten, glaube ich, schon Sokrates, ich weiß gar nicht, das letzte oder vorletzte Mal erwähnt mit seinem Satz, dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß und so. Aber das ist ja keine Kapitulation, wie man vielleicht denken könnte, so nach dem Motto, oh, ich weiß halt nichts, sondern eigentlich heißt es ja, dass man eben nicht im Besitz der Wahrheit ist, weil wer im Besitz der Wahrheit ist, hört auf zu suchen. Weil der hat ja seine Wahrheit schon gefunden. Dann ist man bei einer Ideologie, bei einer Religion, sonst wo überall. Nicht wahr? Das heißt also, der Zweifel öffnet ja Räume, in denen Neues entstehen können. Und nicht das Wissen, das absolute Wissen, macht den Philosophen aus, sondern die Bereitschaft, das eigene Wissen immer wieder in Frage zu stellen. Und hier rede ich wirklich vom qualitativen Wissen und nicht vom quantitativen Wissen. Dass 1 plus 1 2 ist, das ist Quatsch, das in Frage zu stellen. Ja, also nicht, dass da wieder Leute um die Ecke kommen und meinen, das in Frage stellen zu müssen. Ja, Gymnasiallehrer haben ja abends frei, also man muss ja aufpassen. Ne? So, also. Montaigne. Für Montaigne war Zweifel mehr als einfach nur eine Methode. Das ist eine Haltung dem Leben gegenüber. Wir wissen ja, Montaigne war ja der Erfinder der Essays, ne? So. Und er schrieb in eben jenen eben nicht endgültige Antworten. Und es ging ihm auch gar nicht darum, endgültige Antworten zu geben oder zu finden, sondern um laut nachzudenken, den Dingen nachdenken. Was weiß ich schon, hat er immer gesagt. Und darin steckt so eine bemerkenswerte Gelassenheit. Weil nicht jede Frage verlangt sofort nach einer Antwort. Manche Fragen verändern uns gerade dadurch, dass wir sie offen halten. Nicht? Der Mensch ist das einzige Wesen, was erstmal gar nicht entscheiden muss, sondern erstmal zweifeln kann, ob das gut oder schlecht ist. Und es einfach auch in dem Moment nicht weiß. Das zeichnet uns aus. Das hat Hans Blumenberg schon gesagt. Ja? Für Hannah Arendt, wir haben gerade schon über Hannah Arendt geredet. Das stimmt natürlich alles, was du da gerade gesagt hast. Aber vor allem führt natürlich die Geschichte, wenn wir das weiterdenken und man nicht das Zwiegespräch mit sich selbst sucht und sich nicht selber hinterfragt und so weiter und so fort. Das führt, ist banal. Weil man dann nicht mehr Verantwortung übernehmen kann und will. Nicht wahr? Vor allem man die anderen auch gar nicht mehr mitdenken kann und will vielleicht. Wenn, ja, das ist banal. Das ist dumm. Deswegen, das ist der Grund, warum Hannah Arendt geschrieben hat, die Banalität des Bösen. Das ist der Grund. Das Böse ist banal, weil die Bösen denken die anderen nicht mit, sind nicht in der Lage, sich selbst zu hinterfragen. Sich abzugleichen, ja, die Moral abzugleichen und so weiter und so fort. Das ist banal. Das Böse ist nie tief, sondern immer nur banal einfach, weil sie nicht mal in der Lage sind, die anderen mitzudenken. Nicht wahr? Und das ist das, was Hannah Arendt meinte und nicht, dass in jedem von uns irgendwie ein Eichmann ist oder weiß der Deibel, was für ein Blödsinn. Das ist alles Quatsch. Das meinte sie damit nicht. Sondern diese Banalität, die ist damit gemeint. Ja, und über Albert Camus hast du ja gerade auch schon das Richtige gesagt. Auch er sieht in der Welt ja oft Widersprüchliches, nicht wahr? Und sagt aber, das ist eben so. Das muss man eben auch mal annehmen und aushalten. Man muss das nicht immer alles in die eine oder in die andere Richtung mit absoluten Wahrheiten beantworten. Sondern eben trotz aller offenen Fragen weiterleben. Weiter lieben, weiter suchen. Und heute ist es halt so, dass wir ja paradoxerweise gleichzeitig in einer Zeit leben, wo der Zweifel zu verschwinden scheint auf der einen Seite, weil alle immer alles wissen. Und auf der anderen Seite scheint er zu wachsen, weil niemand mehr irgendwas weiß. Und weil niemand mehr irgendwas weiß, wissen alle irgendwie alles. Nicht wahr? Einerseits begegnen uns Menschen, die jede Meinung mit absoluter Gewissheit vertreten. Und andererseits zweifeln viele an sich selbst, an ihren Entscheidungen und an ihrem eigenen Wert. Und da muss man eben gucken, in einer Welt, die immer komplexer wird, sucht man natürlich nach immer einfacheren Antworten. Das heißt, da werden immer mehr Zweifel ausgeräumt auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden die Zweifel immer größer, weil die Welt immer komplexer wird. Das sind kommunizierende Rohrkopierer, das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich furchtbar. Das ist eine ganz großartige Zeit für Ideologen, muss man ganz ehrlich sagen. Weil es gerade so komplex und kompliziert ist alles. Der philosophische Zweifel richtet sich natürlich nicht gegen die eigene Person per se, sondern gegen die Gewissheiten. Nicht wahr? Man muss also nicht seinen Wert oder seine eigene Person an sich und als solches in Frage stellen, sondern nur die Gewissheiten. Denn auch, was hat ja Kant schon gesagt, man ist ja auch sich selber gegenüber nicht Mittel zum Zweck, sondern Zweck an sich. Nicht wahr? Man soll sich also nicht als solches in Frage stellen, sondern nur das, was man denkt. Das ist ja ein ganz, ganz entscheidender und wirklich wichtiger Unterschied. Was man denkt, kann man immer wieder hinterfragen. Aber nicht sich selber als solches. Da liegt kein Segen drauf. Das ist nicht gut. Und dieser Zweifel am eigenen Denken, also das, was man denkt, das immer wieder in Frage zu stellen und neu mit sich selbst auszumachen und neu immer wieder die Moral zu hinterfragen, ja, das ist ja keine Schwäche, sondern das ist ja eigentlich eine Form von Demut. Weil es erinnert uns daran, dass die Welt größer ist als alle Antworten, die wir so haben. Nicht? Dass wir irren können. Und genau das ist ja auch die einzige Möglichkeit, klüger zu werden. Wir können ja nicht klüger werden, wenn wir nicht irren.
Richtig, es gibt nichts, was Lernen so sicher verhindert, wie schon alles Wissen.
Richtig, genau so. Nicht? Ich glaube, Umberto Eco hat mal gesagt, die Aufgabe der Gebildeten ist nicht, den Analphabeten zu belehren, sondern die Gebildeten zum Zweifel zu bringen. Nicht?
Also, kluger Mann.
Ja?
Nee, kluger Mann, der hat sich ja wahnsinnig viel mit damit beschäftigt, wie wir denken und wie wir wissen. Mm. Und ja, tolle Sache.
Genau.
Den sollten wir eigentlich auch mal lesen.
Ja, sollten wir. Ja, da müssen wir Zeit für haben.
Ja, das stimmt.
Also, das muss man auch sagen, die eigentliche Kunst des Zweifelns ist nicht, alles in Frage zu stellen, sondern immer wieder bereit sein, die eigenen Überzeugungen gegen die Wirklichkeit zu halten. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, Tatsachen, Fakten in Frage zu stellen. Es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Nicht alles in Frage stellen, sondern die eigenen Überzeugungen mit der Wirklichkeit abgleichen. Nicht wahr? Irgendwann muss man halt akzeptieren, dass es einen Klimawandel gibt. Da kann man sich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln.
Richtig.
So. So ist das im Leben. Nicht? Wer aber nie zweifelt, also seine eigenen Überzeugungen mit der Wirklichkeit, mit der Realität abgleicht, der wird auch nie Neues entdecken. Weil wer zweifelt, bleibt ja unterwegs. Wer zweifelt, bleibt neugierig. Nicht wahr? Wenn wir nicht zweifeln würden, dann hätten wir ja gar kein Interesse an neuem Wissen. Nicht wahr? Und genau da beginnt dann die Philosophie. Bei dem eigenen Gedanken, die zu hinterfragen und nicht die eigene Person als solches und an sich. Davon ist abzuraten. Das ist sehr gefährlich. sollte man auf gar keinen Fall tun.
Ja, diese Unterscheidung kann man wirklich nicht oft genug betonen. Dieses Zweifeln heißt nicht, oder grundsätzlich zu zweifeln heißt nicht, alles anzuzweifeln oder zu denken, dass nichts wirklich stimmt, sondern dass man versteht, dass eigentlich alles, was man denkt zu wissen, eine Arbeitsthese ist. Die kann sehr gut sein, wie zum Beispiel Schwerkraft. Wenn ich diesen Apfel nehme und drehe meine Hand um, dann fällt er runter. Das ist eine sehr gute Arbeitsthese, die sich sehr leicht überprüfen lässt. Mhm. Und es gibt andere Arbeitsthesen, die vielleicht ein bisschen diffuser sind. Aber je mehr wir uns bewusst sind, dass das alles Arbeitsthesen sind, umso besser können wir, genau, sind wir offen dafür zu lernen, zu vertiefen, zu verbessern, zu ändern, unsere Meinung, Interpretation zu Sachen, auch unser Wissen zu Dingen. Aber das heißt nicht, dass wir gar nichts wissen oder dass nichts wahr ist, sondern das heißt, es ist alles nur eine Annäherung und wird es auch immer bleiben.
Genau. Was man nicht machen darf, man darf nicht die Realität in Frage stellen.
Genau.
Das ist wichtig. Das ist wirklich so, so ein Fundament brauchen wir schon. Weil sonst kannst du die Wissenschaft in die Tonne quetschen.
Genau, auch da. Die Wissenschaft ist nicht eine andere Religion. Also das dürfen weder Wissenschaftler so betreiben, noch andere Leute von der Wissenschaft denken, die jetzt irgendwie alle Wahrheiten hat, sondern das ist eine Methode, um die Dinge, die wir wissen, immer näher an die Wahrheit zu bringen, von der wir schon wissen, dass wir sie niemals erreichen werden. Mhm. Aber quasi immer so ein bisschen wie bessere Auflösung. Vorher hatten wir 8-Bit-Grafik und jetzt haben wir irgendwie Ultra-HD, aber wir sind uns trotzdem einig, dass das immer noch nicht die Realität abbildet, sondern einfach nur ein besseres Bild ist als vorher.
Digital bildet übrigens nie die Realität ab. Ja, bildet ab schon, aber es ist trotzdem nur ein Foto der Realität und nicht die Realität. Sozusagen.
Es bleiben kleine bunte Punkte auf einem Bildschirm.
Richtig, genau. Der Unterschied ist eben, wenn du dich vis-à-vis unterhältst, dann ist da nichts zwischen. Nicht wahr? Aber das Signal, was durch ein digitales Gerät irgendwo geht, egal durch welches, das ist nur noch das Gleiche und nicht mehr dasselbe.
An der Stelle könnten wir jetzt in ein langes philosophisches Gespräch gehen, wo wir über die Filter des eigenen Gehirns sprechen, die natürlich auch gewisse Interpretationen zulassen.
Ja, aber die sind analog.
Die sind analog, stimmt, die verzerren natürlich auch.
Ja, aber das ist immer noch dasselbe Signal und nicht das Gleiche. Egal wie verzerrt es ist.
Ob das Gleiche dann wirklich in deinem Hirn ankommt, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber das führt völlig daneben, weil natürlich ist das ein ganz anderes Level, als wenn wir zum Beispiel von Videoaufnahmen versus echtem physischem Gespräch sprechen, natürlich.
Ja, es reicht schon, wenn du ein Gitarrensignal durch ein digitales Pedal jagst, dann ist es nur noch das Gleiche, aber nicht mehr dasselbe. Das ist ganz einfach. Und deswegen brauchen wir übrigens auch das Gleiche und dasselbe, sonst könnte ich das jetzt gar nicht erklären.
So. Also für mich schreit das nach einem Wort.
Bier, oder?
Richtig.
Bier. Und zwar alkoholfreies Bier. Wir haben es zu tun mit Becks. Becks kommt aus Bremen. Und in diesem Fall ist das Ganze alkoholfrei. Es heißt Blue. Und hat eigentlich diesen typischen, ja, herben, hopfigen, milden, ja, es ist mild, herb, hopfig, so ungefähr. Dieses klassische Becks, was jeder auch kennt. Und das ist hier auch so. Es handelt sich natürlich um ein untergäriges Bier, nämlich um einen Pilz, klar. Wird in Deutschland in Bremen gebraut, eben bei Becks. So, diejenigen, die in Bremen waren, wissen, die ist ein bisschen größer, die Brauerei. Da kommt schon was rum. Wir haben es zu tun mit 6,35 Grad Plato, mit weniger als 0,5 Alkoholvolumenprozenten und einer Hopfenbittere von 26 zum Vergleich. Flensburger hat 38. Da kann man mal sehen, guck mal, Becks ist sehr, sehr freigebig mit den Daten. Zutaten, Brauwasser, Gerstenmalz und man höre und staune, Hopfen und kein Hopfenextrakt.
Sehr schön.
So, und dann würde ich mal sagen, gießen wir das Ganze doch mal ins Glas. Und da sehen wir, dass der Schaumpilz typisch
schnell weg ist.
Schnell weg ist. Er ist da und ward nie wieder gesehen.
Er ist flüchtig.
Ja.
Sieht auch aus wie ein Pilz. Schön hellgold.
Ja. Genau. wie so ein Pilz eben aussieht. Es ist ja quasi das deutsche Bier, was man vor allem in den USA kennt, weil Beck's als ja mit so die erste Brauerei war, die exportiert hat, in großem Stil. Und wenn die Amerikaner von Bier sprechen, von deutschem Bier, sagen sie Beck's. Das ist so der Inbegriff dafür. So wie wir hier Tempo, weißt du?
Achso, so wie Scotch für Whisky.
Ja. Oder Ceva für so Tücher zum, ja.
Achso, ja. Tempo. So.
Ja, genau. Hm. Für die ist Beck's Inbegriff für deutsches Bier so. Weil sie das halt am längsten kennen auch. So. Und da ja Bremen, daher kommt das natürlich auch, nach dem Zweiten Weltkrieg eine amerikanische Enklave im britischen Besetzten, in der britischen Zone war, ja, weil die Amerikaner brauchten halt einen Hafen und Hamburg war ja auch schon britisch, also haben sie sich Bremen genommen, so als so kleine Enklave, und daher kommt das dann, dass dann Beck's eben ganz schnell in die USA geraten sozusagen. So, dann wollen wir das Ganze mal verrichten, nicht?
Oh ja. Kann man sich kaum vor retten, weil das duftet schon so süßlich, ja, über. Ne? So ein leichter gebackener Ton irgendwie.
Und man riecht auch schon, ist interessant, dieses Beck's hat dann auch schon wieder mehr Körper als das Flensburger zum Beispiel. Das riecht in der Nase schon. Es hat auch Zitrus, so Frucht, ne? Wie es sich für einen Pilz gehört.
Ja, bisschen Zitrus. Auch so ein bisschen so nasses Gras.
Jo. Passt zur grünen Flasche.
Leicht. Ja, stimmt. Ich würde auch sagen, ganz leicht würzig, aber vor allem halt diese leichte Süße, die zum, ja, Pilz einfach irgendwie gehört.
Dieses Label ist ja auch ikonisch, ne?
Ja, das dürfen die niemals ändern.
Nee. Natürlich mit dem Bremer Schlüssel drauf und so. Einer der Biere, die unterschätzt sind, übrigens. Wir haben ja schon das normale Pilz hier mal probiert und das ist halt viel besser abgeschnitten als befürchtet sozusagen. Gilt übrigens auch für Holsten. Holsten ist auch unterschätzt. So. Ja, ich würde sagen, wir müssen das Ganze mal probieren, ne?
Oh ja.
Ja, dann Prost.
Prost.
Das hat ja fast schon Orangensaftcharakter.
Was? Okay. Ja. Es ist schon recht süß. Ich finde, es ist.
Aber eine schöne Hopfenbittere.
Stimmt. Es ist dabei aber recht dünn.
Findest du?
Also angenehm. Schön für den Sommer, aber es ist nicht so ein. Nicht so dick.
Hat was Gerstiges. Und was, ja, diese süßen Früchte, die da so ein bisschen drin sind, so ein kleiner Früchtekorb. Eine schöne Hopfenbittere, die mir gut gefällt. Also für 26 ist das schon, finde ich, schon gut. Richtig angenehm, trägt auch schön, trägt auch den Nachhall schön.
Bleibt auch noch eine Weile. Ich finde, die Hopfenbittere und die Süße passt nicht so hundertprozentig zusammen, irgendwas. Weiß ich auch nicht. Oder ich habe eine Montagsflasche.
Also ich finde es wirklich lecker. Ich mag es unheimlich gerne.
Lecker ist es auf jeden Fall, ja.
Es ist, finde ich, eine der besseren alkoholfreien Pilze. Die man wirklich, gerade im Sommer, ja, ist es ja auch, alkoholfreies Bier ist ja für den Sommer wie gemacht, weil wir wollen ja im Sommer dem Körper keinen Alkohol hinzufügen, sondern Flüssigkeit. Und deswegen ist es wirklich im Grunde genommen perfekt eigentlich für den Sommer.
Auf jeden Fall angenehm, solide halt, ne? Also
ja,
gutes alkoholfreies Bier.
Absolut, ja. Auch ein Bier, von dem man mehr als einmal, so mehr als eins so hintereinander trinken kann. Ist ja auch nichts drin, also ist alles gut. Passt zu allem, würde ich sagen. Kann man auch zu deftigen Sachen trinken, weil diese Hopfenbittere schön dagegen schiebt. Also das kann man schon machen, das ist schon gut.
Auf jeden Fall, ja. Kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, einfach zu so einem leichten Salat oder,
ja,
keine Ahnung, nach Schnitte. Also,
absolut.
Passt wirklich zu allem.
Ja, Pilz passt ja eh.
Sehr, ne? Also, stimmt, ja. Ja. Es ist halt einfach sehr unaufgeregt, also selbst für einen Pilz. Ist einfach lecker.
Ja, und nicht so dünn wie ein Flensburger. Flensburger ist noch schlanker. Ja, was machen wir damit?
Ich glaube, ich wäre bei einer 4. Doch schon ziemlich gut, aber...
Ja, finde ich auch.
Ja, halt.
Einfach 4 finde ich gut.
Bild.
Ja. 4 finde ich gut. Also, wir haben probiert das Beck's alkoholfreie Blue. Und es gab 4 Punkte von Jenny und 4 Punkte von mir. 4 von 7. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder 2 Alben. Wir haben auch wieder ein philosophisches Thema und selbstverständlich haben wir auch wieder ein alkoholfreies Bier.
So ist es. Und jetzt muss ich mal kurz mein Französisch rauskramen, um das richtig auszusprechen, denn wir hören nächste Woche The Boss Ensemble mit Le 250 Premier Jour. So. Zahlen finde ich immer super schwierig in Französisch.
Ja, das ist, die lösen da immer ganze Matheaufgaben, das ist ganz schrecklich.
Ja, immerhin war nichts mit 80, das ist schon mal in Ordnung.
Ja, ja, ja.
So, unser zweites Album für nächste Woche ist Grey Matter mit gleichnamigem Album und wir sprechen über Heimat.
Hm.
So sieht es nämlich aus. Also, lohnt sich wieder einzuschalten.
Absolut. Lohnt sich ja immer bei uns einzuschalten. Was sich auch lohnt, vorzugsweise für uns, ist, wenn ihr uns kommentiert. Das dürft ihr gerne machen und zwar bei Spotify, bei uns auf der Homepage, bei Apple Music. Ihr dürft uns auch eine E-Mail schreiben. info@feuilletone.de ist unsere E-Mail-Adresse. info@feuilletone.de, das Feuilletone dann, also das Töne von Feuilletone dann natürlich mit OE, damit das Internet nicht verrückt wird. So, wenn ihr das gemacht habt, dann freuen wir uns zum einen und zum anderen ist die Woche dann um und dann sind wir wieder da und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nur noch zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.